Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Vor zwei Tagen, am 21. November, hätte der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire seinen 325. Geburtstag gefeiert. Voltaire wurde 1694 in Paris geboren. Am 30. Mai 1778 starb er eben dort. Unter dem Titel »Wenn Blinde von der Farbe reden« stellte Bärbel Jarchow Frey am 20.06.1989 für den Deutschlandfunk 6 Satiren, Parabeln und Gleichnisse von Voltaire zusammen. Neben der Titelgeschichte sind dies Platons Traum, Geschichten eines guten Brahmanen, indisches Abenteuer, Kussi Sankta sowie Frauen, seid euren Männern untertan. Es liest Christian Brückner. Viel Vergnügen.
Platons Traum. Platon träumte viel. Und seitdem haben die Menschen nicht weniger geträumt. Einst träumte ihm, die menschliche Natur wäre ursprünglich zweieinig gewesen, aber zur Strafe für ihre Vergehen wäre sie in Mann und Weib geschieden worden. Platon suchte zu beweisen, dass es nur 5 vollkommene Welten geben könne, denn es gäbe auch in der Mathematik nur 5 regelmäßige Körper. Seine Republik war einer seiner großartigsten Träume. Er hatte dann noch geträumt, dass der Schlaf aus dem Wachen geboren werde und das Wachsein aus dem Schlaf und davon, dass man bestimmt das Augenlicht verlieren würde, wenn man eine Sonnenfinsternis anders als in einem Wasserbecken beobachtete. Zu jener Zeit gelangte man durch Träume zu hohem Ansehen. Ich will euch einen seiner Träume erzählen, der gewiss nicht uninteressant ist. Ihm schien es, als wollte Demiurg, der erhabene Weltschöpfer und ewige Baumeister, nachdem er den unendlichen Raum mit zahllosen Himmelskörpern bevölkert hatte, die Intelligenz der Genien, die Zeuge seiner Werke gewesen waren, auf die Probe stellen. Er gab jedem von ihnen ein Stückchen Materie zu formen. Etwa so, wie Phidias und Zeuxis ihren Schülern aufgegeben hatten, Statuen und Gemälde zu schaffen, wenn es erlaubt ist, kleine Dinge mit großen zu vergleichen. Demogorgon bekam das Klümpchen Schmutz, das wir Erde nennen, zugeteilt. Er richtete sie so ein, wie wir sie noch heute vor uns sehen, und war überzeugt, ein Meisterwerk vollbracht zu haben. Er dünkte sich überall Neid erhaben und erwartete sogar, von seinen Brüdern Lobeshymnen zu hören. Umso überraschter war er, als sie ihn mit lautem Hohngelächter empfingen. Einer von ihnen, ein recht boshafter Witzbold, sagte zu ihm: »Wahrhaftig, da habt ihr ja etwas Schönes fertiggebracht. Ihr habt eure Welt in 2 Teile zerlegt und habt die beiden Halbkugeln durch eine große Wasserfläche getrennt, damit die eine nur ja nicht mit der anderen in Verbindung steht. An euren beiden Polen werden einem vor Kälte die Glieder starr und am Äquator kommt man vor Hitze um. Dann habt ihr klugerweise große Sandwüsten angelegt, damit die Reisenden vor Hunger und Durst sterben. Mit euren Schafen, euren Kühen und euren Hühnern bin ich recht zufrieden, aber eure Schlangen und Spinnen gefallen mir, offen gestanden, nicht sehr. Eure Zwiebeln und Artischocken sind herrliche Dinge, aber ich möchte wissen, was euch bewogen hat, die Erde mit so vielen giftigen Pflanzen zu bedecken, es sei denn, dass es eure Absicht war, die Erdbewohner zu vergiften. Übrigens fällt mir auch auf, dass ihr an die 30 Gattungen Affen und noch mehr Hunderassen, aber nur 4 oder 5 Menschenrassen geschaffen habt. Ihr habt zwar die letztere Tierart mit dem, was man Vernunft nennt, begabt, aber im Vertrauen gesagt, diese sogenannte Vernunft ist doch geradezu lächerlich und grenzt allzu sehr an Narrheit. Übrigens will es mir scheinen, als ob ihr dieses zweibeinige Tier recht stiefmütterlich behandelt hättet, denn ihr habt ihm so viel Feinde und so wenig Verteidigungsmittel gegeben, so viele Krankheiten und so wenig Heilmittel, so viele Leidenschaften und so wenig Weisheit. Euch liegt anscheinend nicht sehr daran, dass viele dieser Tiere auf Erden verbleiben. Denn abgesehen von den Gefahren, denen ihr sie aussetzt, habt ihr eure Rechnung so gut gemacht, dass dereinst die Pocken Jahr aus, Jahr ein regelmäßig den 10. Teil dieser Gattung hinwegraffen werden, während die übrigen 9/10 in ihrem Lebensquell von der Lustseuche vergiftet werden. Und als wäre das noch nicht genug, habt ihr die Dinge so trefflich eingerichtet, dass die eine Hälfte der Überlebenden mit Händeln untereinander vollauf beschäftigt ist und die andere damit, sich gegenseitig umzubringen. Sie sind euch zweifellos sehr zu Dank verpflichtet. Ja, ihr habt da ein wahres Meisterwerk vollbracht. Demogorgon errötete. Er sah wohl ein, dass sein Werk moralische und physische Fehler hatte, aber er war überzeugt, dass nicht das Schlechte, sondern das Gute überwiege. »Es ist leicht, Kritik zu üben«, erklärte er. »Aber glaubt ihr denn, dass es so leicht ist, ein Tier zu erschaffen, das stets vernünftig bleibt, das frei ist und seine Freiheit niemals missbraucht? Denkt ihr, man könnte verhindern, dass die eine oder andere von den 9.000 bis 10.000 Pflanzen, die man sich durch Absenker vermehren lässt, schädlich ist? Und bildet ihr euch ein, dass man bei einer gewissen Menge Wasser, Sand, Schmutz und Feuer ohne Meere und ohne Wüsten auskommen könnte? Nun, Herr Besserwisser, ihr habt doch gerade den Planeten Mars zusammengezimmert. Wir wollen sehen, wie ihr euch aus der Affäre gezogen habt, wie ihr mit den beiden langen Streifen fertig geworden seid und wie eure mondlosen Nächte wirken. Lasst sehen, ob es bei euren Marsbewohnern weder Torheit noch Krankheit gibt. Und wirklich, die Genien prüften den Mars und fielen dann unbarmherzig über den Spötter her. Selbst der ernsthafte Genius, der den Saturn geformt hatte, wurde nicht verschont. Und seine Brüder, die Schöpfer des Jupiters, des Merkurs und der Venus, mussten ebenfalls viele Vorwürfe einstecken. Dicke Bände und zahllose Broschüren wurden geschrieben. Man gab Witze oder Verse zum Besten und machte sich lächerlich. Die Gegner wurden immer bissiger. Schließlich hieß der ewige Demiurg alle schweigen. »Ihr habt Gutes und Schlechtes geschaffen«, sprach er zu ihnen, »denn ihr habt zwar viel Verstand, aber ihr seid unvollkommen. Eure Werke werden nur einige 100 Millionen Jahre bestehen, und dann könnt ihr, da ihr reicher an Erfahrung geworden seid, eure Sache besser machen. Nur mir allein steht es zu, vollkommene und unsterbliche Dinge zu schaffen. Solches lehrte Platon seine Schüler. Als er geendet hatte, rief einer von ihnen, »Und dann seid ihr aufgewacht.« Geschichte eines guten Brahmanen. Auf meinen Reisen lernte ich einen alten Brahmanen kennen, einen sehr weisen, geistvollen und hochgelehrten Mann. Außerdem war er auch noch reich, und so kam es, dass er wahrhaft weise war, denn da es ihm an nichts fehlte, brauchte er niemanden zu betrügen. 3 hübsche Frauen führten ihm mustergültig den Haushalt und gaben sich die größte Mühe, ihm zu gefallen. Und wenn er sich nicht mit seinen Frauen vergnügte, dann trieb er philosophische Studien. In der Nähe seines wunderschönen Hauses, das reiche Verzierungen aufwies und von herrlichen Gärten umgeben war, wohnte eine alte Inderin, ein frömmelndes, einfältiges und bettelarmes Weib. Eines Tages sagte der Brahmane zu mir, ich wollte, ich wäre nie geboren. »Warum?« fragte ich ihn, und er antwortete, »Seit 40 Jahren treibe ich meine Studien. Das sind 40 verlorene Jahre. Ich belehre die anderen und weiß selber nichts. Dieser Zustand erfüllt mein Herz mit so viel Unzufriedenheit und Verdrießlichkeit, dass mir das Leben unerträglich geworden ist. Ich bin geboren, ich lebe in der Zeit und weiß nicht einmal, was Zeit ist. Ich befinde mich, wie unsere Weisen zu sagen pflegen, an einem Punkt zwischen zwei Ewigkeiten und habe gar keinen Begriff von der Ewigkeit. Ich bin aus Materie geschaffen worden. Ich denke, doch ist mir nie klar geworden, wie die Gedanken entstehen. Ich weiß nicht, ob mein Begriffsvermögen eine einfache Fähigkeit wie die des Gehens oder des Verdauens ist und ob ich mit meinem Kopf denke, so wie ich mit den Händen zufasse. Nicht nur der Ursprung der Denkvorgänge ist mir unbekannt, auch das Prinzip meiner Bewegungen bleibt mir verborgen. Ich weiß nicht, warum ich lebe. Und doch werde ich tagtäglich über alle diese Punkte befragt und muss Antwort geben. Ich kann zwar nichts Gescheites sagen, aber ich rede viel und muss mich jedes Mal wundern und mich vor mir selber schämen, wenn ich so geredet habe. Noch schlimmer wird es, wenn man mich fragt, ob Brahma von Vishnu erzeugt wurde oder ob beide unsterblich sind. Gott ist mein Zeuge, dass ich nicht das Geringste darüber weiß. Und meine Antworten sind natürlich dementsprechend. Ehrwürdiger Vater, sagt man zu mir, erklärt uns doch, warum das Böse die Welt überschwemmt. Ich bin genauso unwissend wie die, welche fragen. Manchmal sage ich ihnen, dass alles in der Welt wohl bestellt sei. Aber diejenigen, die durch den Krieg ruiniert und zu Krüppeln geworden sind, glauben das nicht. Und ich ebenso wenig. Dann ziehe ich mich zurück, von Wissbegierde gepeinigt und zerquält von dem niederschmetternden Gefühl der Unwissenheit. Ich lese in unseren uralten Büchern, aber das vermehrt meine Unkenntnis noch. Ich spreche mit meinen Amtsbrüdern. Die einen meinen, man müsse das Leben genießen und sich den Teufel um die Menschen kümmern. Die anderen bilden sich ein, etwas zu wissen und verlieren sich in überspannten Ideen. Das alles erhöht noch meine Kümmernisse. Manchmal bin ich der Verzweiflung nahe, wenn ich bedenke, dass ich trotz all meiner Forschungen weder weiß, woher ich komme, noch was ich bin oder wohin ich gehe und was aus mir wird. Die Verfassung, in der sich der gute Mann befand, machte mir wirklich Kummer, denn man konnte sich keinen vernünftigeren und vertrauenswürdigeren Menschen denken als diesen Brahmanen. Mir wurde klar, dass er umso unglücklicher war, je durchdringender sein Verstand und je empfindsamer sein Herz wurde. Am selben Tage sah ich das alte Weib, das ganz in seiner Nähe wohnte, und fragte sie, ob es sie jemals bekümmert hätte, dass sie nicht wusste, wie es in ihrer Seele aussieht. Sie verstand nicht einmal meine Frage. Sie hatte nicht ein einziges Mal in ihrem Leben über eins der Probleme nachgedacht, die den Brahmanen quälten. Sie glaubte von ganzem Herzen an die Verwandlungen Vishnus und hielt sich für die glücklichste der Frauen, wenn sie sich hier und da mit etwas Wasser aus dem Ganges waschen konnte. Verblüfft über die Glückseligkeit dieses armen Geschöpfes, kehrte ich zu meinem Philosophen zurück. »Schämt ihr euch nicht, so unglücklich zu sein, während gleichzeitig vor eurer Tür eine Alte, die ihren Trieben folgt und überhaupt nicht nachdenkt, glücklich dahin lebt?« sagte ich zu ihm. »Sie haben recht«, erwiderte er. »Ich habe mir 100-mal gesagt, dass ich glücklich sein würde, wenn ich ebenso dumm wäre wie meine Nachbarin. Und doch verzichte ich auf ein solches Glück.« Diese Antwort meines Brahmanen machte einen tieferen Eindruck auf mich als alles, was ich bisher von ihm gehört hatte. Ich prüfte mich selbst und musste zugeben, dass auch ich unter der Bedingung, dumm zu sein, nicht hätte glücklich sein mögen. Ich trug die Frage anderen Philosophen vor und sie waren ganz meiner Ansicht. Und dennoch, sagte ich, enthält diese Denkweise einen eklatanten Widerspruch. Denn um was handelt es sich letzten Endes? Doch darum, glücklich zu sein. Was liegt daran, ob man klug oder dumm ist? Und weiter, diejenigen, die sich ihres Lebens freuen, wissen bestimmt, dass sie zufrieden sind, während diejenigen, die grübeln, nicht sicher sind, ob sie richtig denken. Es ist also klar, dass man besser täte, auf den gesunden Menschenverstand zu verzichten, sofern dieser gesunde Menschenverstand auch nur irgendwie unser Glück gefährdet. Alles stimmt mir zu. Und dennoch fand ich keinen einzigen, der auf den Handel eingehen wollte, um den Preis der Dummheit glücklich zu sein. Daraus schloss ich, dass wir, wenn uns überhaupt etwas am Glück liegt, doch viel mehr Wert auf die Vernunft legen. Aber wenn man es recht bedenkt, erscheint es einem doch sehr unsinnig, die Vernunft dem Glücklichsein vorzuziehen. Wie erklärt sich nun dieser Widerspruch? So wie alle anderen. Und darüber ließe sich noch viel reden. Indisches Abenteuer. Pythagoras erlernte bekanntlich während seines Aufenthaltes in Indien in der Schule der Gymnosophisten die Sprache der Tiere und Pflanzen. Als er eines Tages auf einer Wiese am Meeresstrand spazieren ging, hörte er folgende Worte: »Wie unglücklich bin ich doch, dass ich als Grashalm auf die Welt gekommen bin. Kaum bin ich 2 Zoll hoch gewachsen, so kommt ein gefräßiges Ungeheuer, ein schreckliches Getier, das mich mit seinen Riesenfüßen niedertritt. Sein Maul ist mit 2 Reihen scharfer Messer ausgerüstet und mit denen schneidet es mich ab, zerreißt mich und verschlingt mich. Die Menschen nennen dieses Ungeheuer Schaf. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt kein abscheulicheres Geschöpf.« Pythagoras ging einige Schritte weiter und fand auf einem Felsen eine Muschel, die aufgeklappt dalag. Pythagoras hatte noch nicht die hohe Bedeutung des Gesetzes erkannt, das uns verbietet, Tiere, die ja unseresgleichen sind, zu essen. Er wollte gerade die Auster hinunterschlucken, als er die rührenden Worte vernahm: »O Natur, wie glücklich ist doch das Gras, das ebenso wie ich von dir erschaffen wurde. Wenn es abgeschnitten wird, wächst es nach. Es ist unsterblich. Wir armen Austern aber verteidigen uns vergeblich durch einen doppelten Panzer. Halunken verspeisen uns dutzendweise bei ihren Mahlzeiten. Und es ist für immer um uns geschehen. Welch ein entsetzliches Schicksal ist der Auster beschieden. Und was für Barbaren sind doch die Menschen.« Pythagoras erschauerte. Er empfand plötzlich die ganze Ungeheuerlichkeit des Verbrechens, das er hatte begehen wollen. Unter Tränen bat er die Auster um Verzeihung und legte sie behutsam auf den Felsen zurück. Während er auf dem Rückweg in die Stadt über sein Erlebnis nachdachte, gewahrte er, wie Spinnen Fliegen auffraßen, wie Spinnen von Schwalben verspeist wurden und Schwalben von Sperbern. »Dieses ganze Volk weiß nichts von Philosophie«, dachte er bei sich. Als Pythagoras in die Stadt zurückkam, stürzte eine ungeheure Menschenmenge an ihm vorbei. Dieses Gesindel, Männer wie Frauen, stieß ihn an, drückte ihn zur Seite, rannte ihn um und schrie: recht so, Sie haben es wohl verdient.« »Wer? Was?« fragte Pythagoras und richtete sich auf. Aber die Menschen rannten johlend weiter. »Hei, das wird ein Spaß, wenn sie erst schmoren.« Pythagoras glaubte, es sei von Linsen oder irgendeinem Gemüse die Rede. Mitnichten. Es handelte sich um 2 bedauernswerte Inder. »Sicherlich sind es 2 große Philosophen, die das Leben satt haben und froh sind, in einer neuen Gestalt wiedergeboren zu werden«, überlegte Pythagoras. »Man freut sich, ein anderes Haus zu beziehen, wenn man schlecht untergebracht ist. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten.« Er folgte der Menge bis zum Marktplatz, wo er einen riesigen brennenden Scheiterhaufen erblickte. Gegenüber diesem Scheiterhaufen stand eine Bank, das sogenannte Tribunal, und auf dieser Bank saßen die Richter, jeder mit einem Kuhschwanz in der Hand und einer Mütze auf dem Kopf. Diese Mützen erinnerten an die Ohren des Tieres, des Esels nämlich, das einst den Silen mit Bacchus ins Land trug, nachdem dieser das Erythräische Meer trockenen Fußes durchschritten und Sonne und Mond in ihrem Lauf aufgehalten hatte, wie es getreulich in den orphischen Gedichten berichtet wird. Unter den Richtern befand sich ein sehr ehrenwerter Mann, den Pythagoras gut kannte. Der Weise Indiens erklärte nun dem Weisen von Samos, was es für eine Bewandtnis mit dem Schauspiel hätte, das dem Volk der Hindu geboten werden sollte. »Die beiden Inder haben nicht die geringste Lust, sich verbrennen zu lassen«, sagte er. »Meine ehrwürdigen Kollegen haben sie dazu verurteilt, weil der eine behauptete, das Wesen Xakas habe nichts mit dem Wesen Brahmas gemein, und weil der andere sich zu der Vermutung verstieg, man könne sich das Wohlwollen des höchsten Wesens durch Tugendhaftigkeit erringen, ohne in der Sterbestunde eine Kuh am Schwanze zu halten. Denn, so erklärte er, man kann zu jeder Zeit tugendhaft sein, aber man hat nicht immer im rechten Augenblick einen Kuhschwanz zur Hand. Die braven Frauen der Stadt waren über diese ketzerischen Äußerungen derart entsetzt, dass sie den Richtern keine Ruhe ließen, bis die beiden Unglücklichen zum Tode verurteilt waren. Pythagoras kam zu der Überzeugung, dass es vom Grashalm bis zum Menschen wohl reichlich Grund zum Klagen gäbe. Es gelang ihm jedoch, die Richter und sogar die Allerfrömmsten zur Vernunft zu bringen. Und das ist wohl nur dieses eine Mal vorgekommen. Pythagoras begab sich darauf nach Kroton zurück und predigte seinen Anhängern Duldsamkeit. Doch ein Unduldsamer setzte sein Haus in Brand und Pythagoras, der zwei Inder vor dem Feuertod bewahrt hatte, kam in den Flammen um. Da rette sich, wer kann. Wenn Blinde von der Farbe reden. Bekanntlich wurden bei der Gründung des Blindenhospitals Quincevert in Paris allen Insassen die gleichen Rechte zugesprochen und ihre Angelegenheiten sollten immer durch Stimmenmehrheit entschieden werden. Aufgrund ihres verstärkten Gefühlssinns konnten sie Kupfer- und Silbermünzen genau unterscheiden und keiner von ihnen hätte jemals Kretzer für Burgunder gehalten. Auch ihr Geruchssinn war wesentlich ausgeprägter als der ihrer Mitmenschen, die noch beide Augen hatten. Sie urteilten durchaus vernünftig über die vier Sinne. Das heißt, sie wussten so viel, wie man davon wissen darf, und sie lebten so friedlich und glücklich dahin, wie es eben bei den Blinden möglich war. Unglücklicherweise behauptete eines Tages einer ihrer Lehrer, der Gesichtssinn sei für ihn ein absolut klarer Begriff. Er hielt Reden darüber, erweckte viel Neugierde, schuf sich begeisterte Anhänger und wurde schließlich als Vorsteher der Blindengemeinschaft anerkannt. Er fing an, selbst herrlich von der Farbe zu reden und alles andere galt nicht mehr. Dieser erste Diktator des Blindenhospitals gründete zunächst einen kleinen Rat und ließ sich von ihm zum Almosenverwalter ernennen. Nun wagte niemand mehr, sich ihm zu widersetzen. Er legte fest, dass alle Anzüge der Quincevert weiß seien. Die Blinden glaubten es und sprachen nur noch von ihren schönen weißen Anzügen, obwohl nicht ein einziger davon weiß war. Alle Leute machten sich über die Blinden lustig und sie beschwerten sich deshalb bei ihrem Diktator. Er nahm sie sehr unfreundlich auf und stellte sie als Neuerungssüchtige, Freigeister und Rebellen hin, die sich durch die irrigen Meinungen derer, die nicht blind waren, verführen ließen und an der Unfehlbarkeit ihres Meisters zu zweifeln wagten. Dieser Streit hatte die Bildung von zwei Parteien zur Folge. Um die Blinden zu beruhigen, erließ der Diktator eine Verordnung des Inhaltes, dass alle ihre Anzüge rot seien. Und dabei gab es nicht einen roten Anzug im Blindenhospital. Immer mehr machte man sich über die Blinden lustig. Neue Beschwerden seitens der Gemeinschaft. Der Diktator geriet in Wut, die Blinden ebenfalls. Man schlug sich lange Zeit herum und die Eintracht wurde erst wiederhergestellt, als allen Blinden erlaubt wurde, ihr Urteil über die Farbe ihrer Anzüge selbst abzugeben. Als ein Tauber diese Geschichte las, behauptete er, es sei nicht richtig von den Blinden gewesen, von der Farbe zu reden. Doch er beharrte auf seiner Meinung, dass von der Musik zu reden ausschließlich tauben Menschen zustehe. Cursi sancta. Ein kleiner Fehltritt bringt viel Gutes. Zu Unrecht besteht der Grundsatz, es sei nicht erlaubt, einen kleinen Fehltritt zu begehen, auch wenn sich etwas wirklich Gutes daraus ergeben könnte. Der heilige Augustinus war ganz und gar dieser Meinung, was eindeutig aus seiner Erzählung über ein kleines Abenteuer hervorgeht, das sich in seiner Diözese unter dem Prokonsulat des Septimius Acindynus zugetragen hat und in seinem Buch über den Gottesstaat beschrieben worden ist. In Hippo lebte ein alter, als Gründer zahlreicher Ordensgemeinschaften wohlbekannter Priester, der Beichtvater aller jungen Mädchen seines Stadtviertels war und für einen von Gott inspirierten Mann gehalten wurde, weil er Prophezeiungen von sich gab, ein Geschäft, auf das er sich leidlich verstand. Eines Tages brachte man ein junges Mädchen, Cossi Sancta genannt, zu ihm, das schönste Wesen der ganzen Provinz. Ihre Eltern, die Jansenisten waren, hatten sie nach den Grundsätzen unbedingter Tugendhaftigkeit erzogen, und von all ihren Verehrern vermochte nicht ein einziger, sie auch nur einen Augenblick abzulenken, wenn sie betend ihr Gemüt zu Gott erhob. Vor einigen Tagen hatte sie sich mit einem kleinen verrunzelten Greis namens Capito, einem Gerichtsrat am Oberlandesgericht von Hippo, verlobt. Er war ein brummiger, griesgrämiger Mann, nicht ohne Geist, aber sehr bissig in der Unterhaltung. Überdies war er ein Spötter und ein wenig angenehmer Witzbold, dazu noch eifersüchtig wie ein Venezianer. Um nichts in der Welt hätte er sich dazu verstanden, mit den Liebhabern seiner Frau gut Freund zu sein. Das junge Ding tat alles, was sie konnte, um ihn lieb zu gewinnen, denn er sollte ja ihr Mann werden. Sie gab sich die aufrichtigste Mühe und hatte doch herzlich wenig Erfolg. Cossi Sancta ging zu dem Priester, um zu erfahren, ob ihre Ehe glücklich sein würde. Der gute Alte verkündete ihr im Ton eines Propheten: »Meine Tochter, deine Tugend wird viel Unheil anrichten, aber du wirst eines Tages heilig gesprochen werden, weil du dreimal die Ehe gebrochen hast.« Diese Prophezeiung verwirrte das hübsche junge Mädchen und brachte sie in Verlegenheit. Sie fing an zu weinen und bat um eine Erklärung, denn sie glaubte, hinter diesen Worten könnte sich ein geheimer Sinn verbergen. Aber die ganze Aufklärung, die sie erhielt, war, dass die drei Ehebrüche nicht durch drei Rendezvous mit ein und demselben Geliebten, sondern durch drei verschiedene Abenteuer entstehen würden. Cossi Sancta brach in lautes Geschrei aus. Sie beschimpfte sogar den Priester und schwor, dass sie nie und nimmer heilig gesprochen werden würde. Es geschah aber doch, wie wir sogleich sehen werden. Cossi Sancta verheiratete sich bald darauf und die Hochzeit war sehr festlich. Ziemlich gleichmütig ließ sie all die dummen Reden, die abgeschmackten Anspielungen und schlecht verhüllten Zweideutigkeiten, mit denen man gewöhnlich das Schamgefühl der Neuvermählten verletzt, über sich ergehen. Sie tanzte bereitwillig mit einigen gut gewachsenen, hübschen jungen Leuten, die ihr Mann ganz abscheulich fand. Mit leisem Widerwillen legte sie sich zu dem kleinen Capito ins Bett. Sie schlief fast die ganze Nacht über und war noch von Träumen erfüllt, als sie aufwachte. Jedoch war weniger ihr Gatte der Gegenstand ihrer Träume als ein gewisser Ribaldos, der ihr im Kopf herumspukte, ohne dass sie sich darüber im Klaren war. Diesen jungen Mann musste Amor höchst eigenhändig geformt haben, denn in ihm vereinigten sich Anmut, Kühnheit und Schelmerei. Er war allerdings etwas indiskret, aber nur gegenüber solchen Damen, die das mochten. In ganz Hippo war er Hahn im Korbe. Sämtliche Frauen der Stadt hatte er gegeneinander aufgehetzt und er selbst hatte sich dabei mit allen Ehemännern und Müttern entzweit. Er verliebte sich gewöhnlich aus Flatterhaftigkeit und ein wenig aus Eitelkeit. Cossi Sancta aber liebte er aus Neigung. Und er liebte sie umso inniger, je schwieriger sie zu erobern war. Als Mann von Geist versuchte er zunächst, ihrem Gatten zu gefallen. Er kam ihm in jeder Weise entgegen, lobte sein gutes Aussehen und seinen sprühenden Witz. Im Spiel verlor er Geld an ihn und machte ihm jeden Tag vertrauliche Mitteilungen über nichtssagende Dinge. Cossi Sancta fand, dass er der liebenswürdigste Mann der Welt sei, und sie liebte ihn bereits mehr, als sie ahnte. Sie machte sich keinerlei Gedanken darüber, aber ihr Mann machte sich Gedanken über sie. Obwohl er so selbstgefällig war, wie es bei kleinen Leuten möglich ist, zweifelte er nicht daran, dass die Besuche Ribaldos nicht ihm allein galten. Unter irgendeinem lächerlichen Vorwand brach er mit ihm und verbot ihm sein Haus. Cosi Sancta war darüber sehr betrübt, wagte aber nicht, etwas zu sagen. Und Ribaldos, den die Schwierigkeiten noch verliebter machten, verbrachte nun seine ganze Zeit damit, Gelegenheiten für ein Wiedersehen ausfindig zu machen. Er verkleidete sich als Mönch, als Kleiderhändler und als Marionettenspieler. Doch das genügte nicht, um seine Angebetete zu erobern, und es war andererseits zu viel, als dass ihr Mann ihn nicht wiedererkannt hätte. Wenn Cosi Sancta sich mit ihrem Verehrer einig gewesen wäre, so hätten die notwendigen Maßnahmen getroffen werden können, dass ihr Mann keinen Verdacht schöpfte. Da sie aber gegen ihre Neigung ankämpfte und sich nichts vorzuwerfen hatte, kümmerte sie sich um alles andere als darum, den Schein zu wahren, und ihr Mann hielt sie daraufhin für sehr schuldig. Der kleine Mann, der ganz aufgebracht war, bildete sich ein, seine Ehre hinge von der Treue seiner Frau ab. Er überschüttete sie mit groben Beleidigungen und strafte sie dafür, dass man sie schön fand. Cosi Sancta war in die schrecklichste Lage versetzt worden, in der sich jemals eine Frau befinden kann. Sie musste unberechtigte Vorwürfe auf sich nehmen und wurde von einem Mann misshandelt, dem sie treu geblieben war. Und zugleich war sie von einer lodernden Leidenschaft erfüllt, die sie mit allen Mitteln niederzukämpfen suchte. Sie glaubte, wenn ihr Liebhaber sie in Ruhe ließe, würde auch ihr Mann ihr nicht mehr Unrecht tun. Und sie war davon überzeugt, dass sie sich leicht von einer Liebe, der jede Hoffnung genommen war, befreien könnte. Aufgrund dieser Überzeugung schrieb sie unverzüglich folgenden Brief an Ribaldos: »Wenn Sie ein gutes Gewissen haben, so hören Sie auf, mich unglücklich zu machen. Sie lieben mich, aber Ihre Liebe setzt mich dem Argwohn und den Gewalttätigkeiten meines Herrn und Gebieters aus, dem ich für den Rest meines Lebens angehöre. Wollte Gott, dass dies die einzige Gefahr wäre, der ich mich aussetze, haben Sie Erbarmen mit mir und stellen Sie Ihre Verfolgungen ein. Ich beschwöre Sie im Namen der Liebe, die Sie und mich unglücklich macht und durch die Sie niemals glücklich werden können.« Die arme Cosi Sancta hatte nicht vorausgesehen, dass ein so rührender, wenn auch tugendhafter Brief gerade die entgegengesetzte Wirkung erzielen würde, als sie erhofft hatte. Er entflammte die Leidenschaft ihres Anbeters mehr denn je, und Ribaldos beschloss, sein Leben aufs Spiel zu setzen, nur um seine Geliebte wiedersehen zu können. Capito, der einfältig genug war, um sogar den Ereignissen vorzugreifen, hatte gute Spione und wurde von ihnen unterrichtet, dass Ribaldos als Karmelitermönch verkleidet seine Frau um Almosen bitten wollte. Er hielt sich für verloren, da er sich einbildete, das Gewand eines Karmelitermönches sei für die Ehre eines Ehemannes weit gefährlicher als alles andere. Er stellte Leute auf, die den Bruder Ribaldos ordentlich verprügeln sollten, und wurde nur zu gut bedient. Als der junge Mann das Haus betrat, wurde er von den erwähnten Herren in Empfang genommen. Er mochte schreien, so viel er wollte, dass er ein ehrenwerter Karmelitermönch sei und dass man arme Mönche nicht so behandeln dürfe. Er wurde niedergehauen und starb 14 Tage darauf infolge eines Schlages, den er auf den Kopf bekommen hatte. Alle Frauen der Stadt beweinten ihn. Cosi Sancta war untröstlich. Und selbst Capito war wütend, aber aus einem ganz anderen Grunde, und zwar, weil er sich eine üble Affäre aufgehalst hatte. Ribaldos war mit dem Prokonsul Acindynus verwandt. Dieser Römer wollte den Meuchelmord exemplarisch bestrafen, und da er bereits früher mit dem Landgerichtsrat von Hippo ein Hühnchen zu rupfen gehabt hatte, nahm er gern die Gelegenheit wahr, den Gerichtsrat an den Galgen zu bringen. Er war recht froh darüber, dass das Schicksal Capito ereilt hatte, der eitelste und unerträglichste Rechtsverdreher im ganzen Lande war. Cosi Sancta hatte also erleben müssen, dass ihr Anbeter erschlagen wurde, und nun sollte sie auch noch mit ansehen, dass man ihren Mann hängte, und all das nur, weil sie tugendhaft war. Denn hätte sie, wie ich bereits erwähnte, Ribaldos ihre Gunst geschenkt, hätte ihr Mann leicht getäuscht werden können. So hatte sich die Weissagung des Priesters bereits zur Hälfte erfüllt. Als Cosi Sancta sich daran erinnerte, bekam sie Angst, dass auch der übrige Teil in Erfüllung gehen könnte. Da sie aber eingesehen hatte, dass man seinem Schicksal nicht entgehen kann, überließ sie sich der Vorsehung, die sie auf dem alleranständigsten Wege der Welt dem Endziel zuführte. Prokonsul Acendynus war eher ein Schwelger als ein Lüstling. Er machte nie viel Federlesen, war brutal zudringlich, ein richtiger Garnisonsheld, der von der ganzen Bevölkerung gefürchtet wurde. Alle Frauen von Hippo hatten schon etwas mit ihm gehabt, einzig und allein, um sich nicht mit ihm zu verfeinden. Er ließ Frau Cosi Sancta zu sich kommen. Sie erschien in Tränen gebadet, wirkte aber dadurch noch reizender. »Gnädige Frau, Ihr Gatte soll gehängt werden«, sagte er zu ihr, »und Sie allein können ihn retten.« »Ich würde mein Leben für das Seine geben«, antwortete die Dame. »Das wird von Ihnen nicht verlangt«, entgegnete der Prokonsul. »Was sollte ich sonst tun?«, fragte sie. »Ich will Sie nur eine Nacht für mich haben«, sagte der Prokonsul. »Meine Nächte gehören nicht mir, sondern meinem Mann«, antwortete Cosi Sancta. »Ich würde mein Blut hingeben, um ihn zu retten, aber ich kann nicht meine Ehre opfern.« »Und wenn Ihr Mann einwilligt?«, fragte der Prokonsul. »Er ist der Herr«, gab die Dame zur Antwort. »Jeder verfügt ganz nach seinem Willen über seinen Besitz. Doch ich kenne meinen Mann. Er würde das nie tun. Er ist ein ziemlicher Starrkopf und würde sich eher hängen lassen, als zu dulden, dass man mich auch nur mit den Fingerspitzen berührt.« »Das werden wir sehen«, meinte der Richter wütend. Er ließ den Angeklagten sofort holen und stellte ihn vor die Wahl, entweder aufgehängt zu werden oder Hörner zu bekommen. Es gab keine Ausflucht. Aber der kleine Mann ließ sich dennoch lange nötigen. Schließlich tat er das, was jeder andere an seiner Stelle auch getan hätte. Seine Frau rettete ihm mitleidig das Leben. Und das war der erste der drei Fälle. Am selben Tage wurde Cosi Sanctas Sohn von einer ganz merkwürdigen Krankheit befallen, die allen Ärzten von Hippo unbekannt war. Es gab nur einen einzigen Arzt, der das Geheimnis besaß, diese Krankheit zu heilen. Aber er wohnte in Aquila, einige Meilen von Hippo entfernt, und es war damals jedem Arzt verboten, seine Praxis in einer anderen Stadt auszuüben, als in der, wo er sich niedergelassen hatte. Cosi Sancta musste ihn also persönlich aufsuchen und ging mit einem ihrer Brüder, den sie zärtlich liebte, nach Aquila. Unterwegs wurden sie von Straßenräubern angehalten. Das Oberhaupt dieser Bande fand Cosi Sancta sehr hübsch, und als man daran ging, ihren Bruder umzubringen, trat er an sie heran und sagte ihr, man würde ihren Bruder nicht töten, wenn sie etwas gefällig wäre, was ihr ja nichts kosten sollte. Die Sache eilte. Cosi Sancta hatte gerade ihrem Mann, den sie eigentlich gar nicht liebte, das Leben gerettet und sollte nun einen Bruder verlieren, den sie sehr liebte. Überdies beunruhigte sie die Gefahr, in der ihr Sohn schwebte, und so durfte keine Zeit verloren werden. Sie empfahl sich Gott dem Allmächtigen und tat alles, was man von ihr verlangte. Das war der zweite von den drei Fällen. Noch am selben Tage kam sie in Aquila an und ging zum Arzt. Er war einer der Modeärzte, den die Frauen holen lassen, wenn sie Launen haben und ihnen sonst absolut nichts fehlt. Von einigen Frauen war er der vertraute Freund und von anderen der Liebhaber. Er war ein höflicher und gefälliger Mann, der jedoch mit der Fakultät, der er gelegentlich ein Schnippchen geschlagen hatte, auf gespanntem Fuß stand. Cosi Sancta schilderte ihm die Krankheit ihres Sohnes und bot ihm einen hohen Sesterzbetrag an. Wohlgemerkt, eine Sesterz hat in der französischen Valute einen Wert von mehr als 1.000 Talern. »Nicht mit dieser Summe will ich bezahlt werden, gnädige Frau«, sagte der galante Arzt zu ihr. »Ich würde Ihnen mein ganzes Vermögen opfern, wenn Sie bereit wären, sich für ein Heilverfahren, das Sie selbst anwenden könnten, bezahlen zu lassen. Heilen Sie mich von der Krankheit, die Sie in mir erregt haben, und ich werde Ihrem Sohn die Gesundheit wiedergeben.« Der Vorschlag erschien der Dame ungewöhnlich, aber das Schicksal hatte sie ja schon an sonderbare Dinge gewöhnt. Der Arzt war halsstarrig und wollte für seine Medizin keine andere Bezahlung haben. Mit ihrem Mann konnte sich Cosi Sancta nicht beraten und sie durfte ihren Sohn, den sie über alles liebte, doch nicht sterben lassen, nur weil sie ihm die winzigste Hilfeleistung der Welt nicht gewähren wollte. Sie war nicht nur eine gute Schwester, sondern auch eine liebevolle Mutter. Sie kaufte die Medizin zu dem gewünschten Preis. Und das war der letzte der drei Fälle. Cosi Sancta kehrte mit ihrem Bruder nach Hippo zurück. Er dankte ihr unterwegs in einem Fort dafür, dass sie ihm so beherzt das Leben gerettet hatte. So hatte Cosi Sancta, weil sie sehr sittsam gewesen war, ihren Anbeter umkommen und ihren Mann zum Tode verurteilen lassen. Weil sie aber gefällig gewesen war, bewahrte sie ihrem Bruder, ihrem Sohn und ihrem Mann das Leben. Man fand, dass eine solche Frau für eine Familie dringend nötig sei. Und nach ihrem Tode wurde sie dafür, dass sie ihren Angehörigen durch ihre Selbstlosigkeit viel Gutes getan hatte, heilig gesprochen. Und man schrieb auf ihren Grabstein: Ein kleiner Fehltritt bringt viel Gutes. Frauen, seid euren Männern untertan. Der Abbé von Châteauneuf erzählte mir eines Tages, dass die Marschallin von Grancey sehr herrisch sei. Übrigens hatte sie vortreffliche Eigenschaften. Ihr größter Stolz bestand darin, sich die Selbstachtung zu bewahren, nichts zu tun, worüber sie im Stillen erröten könnte. Sie erniedrigte sich nie dazu, eine Lüge auszusprechen. Sie zog es vor, eine gefährliche Wahrheit offen zu gestehen, als sich einer nützlichen Verstellung zu bedienen. Sie pflegte zu sagen, dass die Verstellung stets das Zeichen von Schüchternheit ist. 1000 edelmütige Handlungen bezeichneten ihren Lebensweg. Jedoch, wenn man sie dafür lobte, glaubte sie sich verachtet. Sie pflegte zu sagen: Also glauben Sie, dass mich diese Handlungen Mühe gekostet haben? Ihre Liebhaber vergötterten sie, ihre Freunde liebten sie und ihr Gemahl achtete sie. 40 Jahre brachte sie in jener Zerstreuung und in dem Wirbel von Vergnügungen zu, die die Frauen ernstlich beschäftigen. Indem sie nie etwas gelesen hatte, außer den Briefen, die man an sie schrieb, indem sie nie etwas in ihren Kopf getan hatte, außer den täglichen Neuigkeiten, den lächerlichen Blößen ihres Nächsten und den Angelegenheiten ihres Herzens. Endlich, da sie sich in jenem Alter fand, von dem man sagt, dass schöne Frauen, wenn sie Geist haben, einen Thronwechsel vornehmen, wollte sie lesen. Sie begann mit den Tragödien Racines und war erstaunt, beim Lesen mehr Vergnügen zu empfinden, als sie bei der Vorstellung im Theater empfunden hatte. Der gute Geschmack, der sich in ihr entfaltete, ließ sie unterscheiden, dass dieser Mann nur wahre und interessante Dinge sagt, dass sie alle an ihrem richtigen Platz stehen, dass er schlicht und vornehm war, ohne deklamatorisch oder in irgendetwas forciert zu sein, ohne hinter dem Geist herzulaufen. Dass seine Intrigen ebenso wie seine Gedanken durchweg auf die Natur gegründet waren. Sie fand bei der Lektüre die Geschichte ihrer Gefühle und das Gemälde ihres Lebens wieder. Man gab ihr Montaigne zu lesen. Sie war bezaubert von einem Mann, der sich auf ein Gespräch mit ihr einließ und dabei an allem zweifelte. Man gab ihr danach die großen Männer von Plutarch. Sie fragte, warum er nicht die Geschichte der großen Frauen geschrieben hätte. Der Abbé von Châteauneuf traf sie eines Tages puterrot vor Zorn an. »Was haben Sie denn, Madame?« sagte er zu ihr. »Ich habe zufällig«, erwiderte sie, »ein Buch aufgeschlagen, das in meinem Kabinett herumlag. Es handelt sich, glaube ich, um eine Briefsammlung. Darin habe ich die folgenden Worte gefunden. Frauen, seid euren Männern untertan.« Ich habe das Buch fortgeworfen.
»Wie das, Madame?«
»Wissen Sie auch, dass das die Briefe des heiligen Paulus sind?« »Das kümmert mich nicht, von wem sie sind. Der Verfasser ist sehr unhöflich. Nie hat mein Herr Marschall in diesem Stil an mich geschrieben. Ich bin überzeugt, dass euer St. Paul ein Mann war, mit dem sich schwer leben ließ. War er verheiratet?«
»Jawohl, Madame.«
Nur seine Frau muss schon ein gutmütiges Geschöpf gewesen sein. Wäre ich die Frau eines solchen Mannes gewesen, ich hätte ihm gezeigt, was eine Harke ist. Seid untertan euren Männern. Wenn er sich damit begnügt hätte zu sagen, seid sanftmütig, gefällig, aufmerksam, sparsam, dann würde ich meinen, der Mann hat Lebensart. Aber warum untertan, wenn ich bitten darf? Als ich Monsieur de Grancey heiratete, gelobten wir, einander treu zu sein. Ich habe mein Wort nicht gerade pünktlich gehalten, so wenig wie er das seine, aber weder er noch ich haben gelobt zu gehorchen. Sind wir denn Sklaven? Ist es nicht schon genug, dass ein Mann, nachdem er geheiratet hat, das Recht besitzt, mir eine Krankheit von 9 Monaten zu versetzen, die manchmal tödlich ausgeht? Ist es nicht genug an dem, dass ich unter sehr großen Schmerzen ein Kind auf die Welt bringe, das möglicherweise gegen mich prozessiert, wenn es volljährig ist? Reicht es nicht, dass ich allmonatlich Unpässlichkeiten unterworfen bin, die für eine Frau von Stand höchst unangenehm sind, und dass, um allem die Krone aufzusetzen, das Aussetzen einer dieser 12 Krankheiten im Jahr imstande ist, mir den Tod zu geben? Und da sagt man noch obendrein zu mir, gehorcht. Die Natur hat es bestimmt nicht gesagt. Sie hat uns Organe geschaffen, die von denen des Mannes verschieden sind. Jedoch, indem sie uns füreinander notwendig machte, hat sie nicht vorgehabt, dass die Verbindung eine Sklaverei darstellen sollte. Ich erinnere mich wohl an das Wort von Molière, auf Seiten des Bartträgers ist die Allmacht. Das nenne ich mir einen komischen Grund dafür, dass ich einen Herrn haben soll. Wie? Weil das Kinn des Mannes ein hässliches Stachelfell bedeckt, das so knapp wie möglich zu scheren man genötigt ist, während mein Kinn rasiert zur Welt kommt, soll ich ihm in aller Demut gehorchen? Ich weiß wohl, dass die Männer im Allgemeinen Muskeln haben, die stärker als unsere sind, und dass sie einen gezielteren Faustschlag austeilen können. Ich fürchte sehr, dass dies der Ursprung ihrer Überlegenheit ist. Sie behaupten, sie hätten auch einen besser veranlagten Kopf. Und infolgedessen rühmen sie sich, zum Regieren befähigter zu sein. Aber ich werde ihnen Königinnen zeigen, die so manchen König aufwiegen. Man hat mir in den letzten Tagen von einer deutschen Fürstin erzählt, die um 5 Uhr morgens aufsteht, um für das Glück ihrer Untertanen zu arbeiten, die alle Regierungsgeschäfte in die Hand nimmt, auf alle Briefe antwortet, alle Künste ermutigt und die so viel Wohltätigkeit verbreitet, wie sie Einsichten hat. Ihr Mut ist ihren Kenntnissen ebenbürtig. Auch ist sie nicht in einem Kloster von Schwachköpfen erzogen worden, die uns lehren, was man nicht wissen soll, und die uns nicht wissen lassen, was man lernen soll. Was mich betrifft, hätte ich einen Staat zu regieren, ich fühlte mich zu dem Wagnis imstande, diesem Muster zu folgen. Der Abbé von Châteauneuf, der sehr höflich war, hütete sich wohl, der Marschallin zu widersprechen. »Übrigens«, sagte sie, »ist es wahr, dass Mohammed mit solcher Verachtung auf uns herabsah, dass er behauptete, wir wären nicht würdig, ins Paradies einzugehen und dass man uns nur bis zum Eingang vorlassen würde?« »Wenn dem so wäre«, sagte der Abbé, »würden die Männer sich immerzu am Tor aufhalten. Aber trösten Sie sich, an all dem, was man hier von der mohammedanischen Religion behauptet, ist kein wahres Wort. Unsere unwissenden und böswilligen Mönche haben uns gründlich getäuscht, wie mein Bruder mir sagt, der 12 Jahre lang Botschafter bei der Pforte war.« »Wie? Es trifft nicht zu, Monsieur, dass Mohammed die Vielweiberei erfunden hat, um die Männer fester an sich zu ketten? Es trifft nicht zu, dass wir in der Türkei Sklavinnen sind und dass es uns verboten ist, zu Gott in einer Moschee zu beten?« »Kein Wort von alledem, Madame. Mohammed hat die Polygamie nicht nur nicht erfunden, sondern er hat sie bekämpft und eingeschränkt. Der weise Salomon besaß 700 Gemahlinnen. Mohammed reduzierte diese Zahl auf lediglich 4. Die gnädigen Frauen werden ganz ebenso ins Paradies eingehen wie die gnädigen Herren, und zweifellos wird man darin der Liebe huldigen, aber auf eine andere Art, als man es hienieden tut, denn sie haben sicher das Gefühl, dass wir in dieser Welt die Liebe nur sehr unvollkommen kennenlernen.« »Leider ja, da haben Sie recht«, sagte die Marschallin. »Der Mensch ist ein rechtes Nichts.« »Aber sagen Sie mir, hat Ihr Mohammed geboten, dass die Frauen ihren Männern untertan sein sollen?« »Nein, Madame, hierüber findet sich nichts im Koran.« »Warum sind Sie dann aber Sklavinnen in der Türkei?« Sie sind durchaus keine Sklavinnen. Sie haben ihre Güter, sie können testamentarisch verfügen, sie können bei Gelegenheit die Scheidung verlangen. Sie gehen zu ihren Stunden in die Moschee und zu ihren Rendezvous zu anderen Stunden. Man sieht sie in den Straßen mit ihrem Schleier auf der Nase, so wie ihr vor einigen Jahren eure Masken hattet. Es ist wahr, dass sie weder in der Oper noch im Schauspiel erscheinen, aber der Grund ist, weil es dergleichen nicht gibt. Zweifeln Sie daran, dass, sofern es in Konstantinopel, das die Heimat des Orpheus ist, je eine Oper geben sollte, die türkischen Damen die vordersten Logen füllen werden? Frauen, seid euren Männern untertan, sagte immer noch die Marschallin zwischen den Zähnen. Dieser Paul war recht brutal. Er war ein bisschen hart, entgegnete der Abbé, und es gefiel ihm sehr, sich als Herr aufzuspielen. Wie hat er den heiligen Petrus heruntergeputzt, der ein recht handsamer Mann war? Übrigens darf man nicht alles, was er sagt, buchstäblich nehmen. Man wirft ihm vor, er habe eine große Neigung für den Jansenismus gehabt. Dachte ich mir's doch gleich, dass er ein Ketzer war, sagte die Marschallin, und sie begab sich wieder an ihre Toilette.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Christian Brückner las 6 Kurzgeschichten von Voltaire, der am 21. November seinen 325. Geburtstag gefeiert hätte. Unter dem Titel »Wenn Blinde von der Farbe reden« hat Bärbel Jarchow Frey am 29.06.1989 für den Deutschlandfunk Satiren, Parabeln und Gleichnisse des französischen Philosophen und Schriftstellers zusammengestellt. Mit Musik von Frédéric Chopin enden heute die Archive. In der kommenden Woche widmen wir uns dem Suezkanal, der am 17.11.1869 eröffnet wurde. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.